glaube auch, dass für Kinderhilfswerk eine der wesentlichen Sachen sind eine Zukunftsperspektive. Und ich glaube, dass der große Frieden, so wie ich jetzt versuchen werde, Ihnen ein bisschen die Idee näher zu bringen, wirklich eine sehr wichtige Perspektive für, gerade für die heutigen Kinder ist. Was ist für eine Perspektive da? Gibt es die Möglichkeit oder zumindest das Ideal einer geeinten Menschheit oder ist das eine reine Utopie? Eigentlich hätte ich den Vortrag, der unter dem Titel Weltphilosophie des großen Friedens im Licht des Ideals einer geeinten Menschheit, Professor Seubert halten sollen, aber auch da hat die Krankheit zugeschlagen. Er entschuldigt sich mit schönen Grüßen, aber er hat eine fiebrige Bronchitis, ist heiser und konnte beim besten Willen nicht kommen. Ich bin aber auch sein Verleger und wir führen seit vielen Jahren ein Gespräch und er sagte mir, dass ich schon in seinem Sinne den Vortrag bei dir halten werde. Marion hat schon angekündigt, wir haben jetzt im dritten Jahr das Thema Krieg und Frieden, der große Frieden, voriges Jahr mit dem Schwerpunkt Mann und Frau, Liebe und Freiheit und dieses Jahr, im dritten Jahr, das Thema des Ideals einer geeinten Menschheit. Miteinander reden und verstehen. Und wir werden morgen nach einem Einführungsvortrag von Professor Rager, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, einerseits zum Ideal einer geeinten Menschheit was hören und auf der anderen Seite die Frage nach der Person, nach dem Individuum beleuchten. Ich werde nochmal dann auch in meinem Vortrag darauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Punkt und auch mit Platon gibt es diese beiden Aspekte des Individuums, wo morgen im Vordergrund stehen wird, und dann die Polis, also große und kleine Schrift. Während wir uns morgen der Frage nach der Person, nach der Seele widmen werden, um das dann auch in den verschiedenen Religionen nochmal zu reflektieren, aus Sicht der jüdischen Tradition, Frau Professor Gutmann-Tau, herzlich willkommen, gleichzeitig auch noch aus der islamischen Tradition durch Scheich Süleyman, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber herzlich willkommen, und gleichzeitig auch aus der christlichen Tradition, Herrn Dr. Seidel, der uns praktisch dann die christliche Tradition auf das Thema, was ist die Person, was ist das Individuum, geben wird. Ja, aber das war nur mal eine kleine Vorschau und ich werde gleich mal in medias res gehen. Wir hatten ja 2014 die erste Veranstaltung und war gleichzeitig der Auftakt für eine Buchreihe, die ich rausgegeben habe, auf dem Weg zum großen Frieden. Und 2014, einer der Kernmotivationspunkte war einerseits dieser große Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der da immer stärker in den Vordergrund getreten ist und der auch eine immer größere Kriegsgefahr herbeigezogen hat. Und auf der anderen Seite die 100. Jährung. Die 100. Jährung des großen Krieges 1914, der Erste Weltkrieg. Viele sprechen von der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Also wir waren 1914, in diesem 100-jährigen Zyklus 1914, 2014 und gleichzeitig in der Zeit auch, das war im Juli damals, nicht umsonst hat man in der Geschichtswissenschaft von der Juli-Krise 1914 gesprochen. Also da gab es eine große zeitliche Resonanz und das war mit einer der Gründe, dass wir sagten, wir machen dann eine Tagung und wollen den Aspekt des Friedens stärker ins Zentrum rücken. In dem Werk geht Professor Seubert darauf ein, auf eine Menschheitsgeschichte von Krieg und Frieden. Also man darf den großen Frieden auch nicht zu naiv sehen im Sinne eines Friede, Freude, Eierkuchens, sondern wirklich als eine große Friedensperspektive, da werden wir ja die nächsten Tage noch immer tiefer darauf eingehen, was heißt es, was ist dieses darüber hinaus, jenseits des Dualismus von Krieg und Frieden, gibt es das überhaupt? Ich möchte im Besonderen den Berg, das liegt auch hinten aus, auf ein Kapitel hinweisen, nämlich das vierte Kapitel in dem Werk Krieg und Frieden und darüber hinaus. Und das vierte Kapitel ist die christlich eschatologische Vision, der Traum, der utopische Traum des Christentums nach einem großen Frieden. Also in gewisser Hinsicht lässt sich das in verschiedenen Religionen nachweisen, dass in gewisser Hinsicht die Perspektive oder die Heilsgeschichte auf einen Frieden zwischen den Menschen, auf eine geeinte Menschheit hinzieht. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, auf unsere Webseite, dergroßefrieden.org, wo auch die Vorträge der letzten Jahre, Audioaufzeichnungen, Videoaufzeichnungen, aber auch Downloads von Texten runterzuladen sind. Vielleicht ist deine Einführung, das war auch gleichzeitig damals mein Vorwort zu dem Werk Krieg und Frieden und darüber hinaus, wer nach einem realistischen Weg hin zu einem großen Frieden sucht, tut gut daran, neben dem Wesen des Friedens auch das des Krieges sowie seine Erscheinungsformen in der Menschheitsgeschichte zu kennen. Eigentlich, wenn man sich ein bisschen noch an den Geschichtsunterricht erinnert, ist Geschichte in erster Linie eine Abfolge von Kriegen, von Schlachten in gewisser Hinsicht. Auch das menschliche Bewusstsein fokussiert sich mehr auf den umfallenden Baum als auf das Wachsen der Bäume, das leise passiert. Letztlich wohnt die Sehnsucht nach dem großen Frieden zwar allen Herzen inne, doch dieses hohe Ideal und diese implizite Ordnungstelos, also eine eingefaltete Ordnung, und gleichzeitig ein Telos, ein Ziel, also ganz im Sinne auch von Aristoteles, einer Entelechie, das Ziel ist bereits enthalten, fordern auch ein großes Bewusstsein, ein weites Bewusstsein, das in der Lage ist, diese Vielfältigkeiten, diese Diversitäten zu umarmen, zu framen, in gewisser Hinsicht zu integrieren. Ein großes Bewusstsein und ein bewusstes Leben. Also in gewisser Hinsicht ist es nicht dort irgendwo der große Frieden, der uns dann geschenkt wird, sondern es ist ein Entwicklungsprozess, der ermöglicht, dass der Mensch zu einem großen Frieden kommt. Und wir haben von Anfang an das Thema des großen Friedens in dieser Doppelperspektive von innen und außen gesehen. Also weder rein der Fokus auf die politische Situation, ohne auch an sich selber zu arbeiten, noch eine nur rein innenweltliche Entwicklung eines Friedens, die aber sozusagen blind ist für die Weltsituation. Es bedarf beider Dimensionen. Die Entwicklung eines inneren Friedens, einer Zentriertheit, aber auch gleichzeitig am Engagement in der Welt gegen die Krisensituationen bzw. für die Lösung dieser Konflikte. Das bewusste Leben, das zu diesem letztlich nicht dualistischen und schöpferischen großen Frieden oder dieser großen Harmonie, von der auch Heraklit spricht, demjenigen, der auch diesen Satz sagte, der Krieg ist der Vater aller Dinge, wobei Krieg war eigentlich, Polemos ist das griechische Wort, also der Kampf ist der Vater aller Dinge, sagte er. Aber nur bis hin da, dass eine größere Harmonie erreicht wird, bis dahin ist der Kampf unabdingbar. In gewisser Hinsicht habe ich das auch versucht, in diesem Bild, das in gewisser Hinsicht einerseits das Feurige, die kämpferische Kraft, die auch eine wesentliche Triebfeder der Evolution ist, darstellt. Und auf der anderen Seite wäre, man könnte sagen, das Luftige, das Sattwische, das in gewisser Hinsicht auf ein drittes verweist, das diesen Krieg-Frieden-Dualismus in sich aufhebt, einen großen Frieden. Diese spannungsreiche Zusammenfügung, ein Begriff von Heraklit des Entgegengesetzten und des damit im Konflikt Stehenden, des Antagonistischen, zu einem Ganzen, das Ganze, griechisch die Harmonia, ist die große Herausforderung für den Menschen auf dem Weg zum großen Frieden. Und dort hat natürlich auch die Weisheit des Kämpferischen seine Bedeutung. Wenn man zum Beispiel kurz an Nietzsche erinnert, von den drei Verwandlungen des Geistes, wo man auch vor 2 Jahren in der Himmelsstadt damals eine wunderbare Performance gemacht haben, über diesen einen Aphorismus aus dem Zarathustra, also sprach Zarathustra. Die drei Verwandlungen des Geistes. Erstens der Geist wie ein Kamel, das praktisch schwer trägt um dann durch den nächsten Entwicklungsschritt zum kämpfenden Löwen zu werden. Zum kämpfenden Löwen, der gegen den Drachen der alten Werte kämpft. Das ist dann die Opposition. Um dann in einem dritten Schritt zum spielenden Kind zu werden. Das spielende Kind in der Terminologie Nietzsches ist gleichzeitig für ihn das Bild des neuen, des größeren Menschen und gleichzeitig das Bild in gewisser Hinsicht eines großen Friedens, das nicht ein Rückfall ist in eine, wie soll man sagen, Kampflosigkeit, aber das nicht in einer kriegerischen, kämpferischen Position verharrt.
Ja.
Ich wollte dazu einen kurzen Ausschnitt von Harald Fröbel seinem letzten Werk Weltphilosophie geben. Ich habe es auch dabei und wer mich anspricht und so weiter, kann auch gern mal einen Blick reinwerfen, weil es meines Erachtens nach aus der abendländischen Tradition eine kulturphilosophische Herangehensweise, eine Weltperspektive ermöglicht. Eine Hermeneutik für den interkulturellen Dialog erschließt und die Begriffe des Weltrechts, der Weltethik in gewisser Hinsicht wirklich aus einer abendländischen Tradition fundiert. Und gleichzeitig aber dieses Gespräch damit ermöglicht und die Brücke baut zu den anderen Kulturen, zu den anderen Religionen, um eben einen Clash of Civilizations, einen Kampf der Kulturen, dem entgegenzuwirken und zu zeigen, was ist sozusagen der Wesenskern der jeweiligen Kulturen und Nationen. Ich bekomme gerade das Zitat, ich habe es aber nur in Englisch auswendig, von Mira Al-Fasser, der Mutter, die sagt: "My only aim in life is to give a concrete form to Sri Aurobindo's great teaching. And in his teaching he reveals that all the nations are essentially one and meant to express the divine unity upon earth through an organized and harmonious diversity." Also diese Perspektive, die von Aurobindo aufgezeigt wird mit dem Ideal einer geeinten Menschheit, ist eigentlich bereits die Perspektive eines großen Friedens. Und es freut mich sehr, wenn Seubert als dezidiert europäischer Denker, Platoniker vor allem, in seinem Werk Weltphilosophie schreibt: "Im 20. Jahrhundert hat Sri Aurobindo, Yogi und einer der wenigen Denker, die westliches und östliches Verständigungsfeld gleichermaßen tiefgründig durchlaufen haben, an diese große Apex, also sprich den Gipfel der Betrachtung, an diese Apex-Dimension angeschlossen. Er hat die Stufen so klar und doch differenziert unterschieden und benannt, dass sein Paradigma die Struktur der Weltphilosophie wohl am differenziertesten wiedergeben kann." Der Meinung bin ich auch. Also da werden wir natürlich noch morgen Vormittag auch ein bisschen was dazu hören, aber dass praktisch diese Ost-West-Synthese immer mehr ins Zentrum rückt, ist, glaube ich, hat auch der Kulturphilosoph Jean Gebser schon in seinem Werk herausgearbeitet, schon Zeichen für ein Zeitalter der Empathie, wie es beispielsweise Jeremy Rifkin nennt. Also eine Annäherung an dieses Ideal einer geeinten Menschheit. Ich dachte mal, weil wir auch zeitlich gut in der Zeit sind, ein kurzes Zitat einzublenden aus der Vorlesung Politische Philosophie, wo von der Antike bis zur Gegenwart von Harald Fröbel, geht ungefähr 9 Minuten. Und damit hören Sie ihn zumindest automäßig kurz. Ich lasse ihn einfach mal die CD, das sind 4 Jahre an seiner politischen Philosophie, die heute auch erscheinen, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass er nicht da sein kann, aber 72 Stunden an Material von der Antike bis hin ins 21. Jahrhundert, also ein großartiges Werk. Und ganz kurz möchte ich das anspielen.
"Wir wollen zunächst
noch einen westöstlichen Weg anderer Art uns charakterisieren, der formal aus dem Neu-Hinduismus stammt. Eine sehr starke, aber natürlich über den Neu-Hinduismus, Hinduismus weit hinausgeht, aber eine andere Konzeption des Westöstlichen bietet und sehr stark die Frage der 20. Jahrhundert, wie ein neues erweitertes Bewusstsein der Menschheit überhaupt befähigen würde, zu einer geeinten Menschheit zu kommen und zu fühlen. Ich sage das nun sehr knapp, weil dahinter ein ganzer Kosmos steht. Ach, jetzt ist die Nachricht auch nicht mehr gut. Aber es ist, denke ich, als Ansatz von großer Bedeutung, es ist das politische Vermächtnis des biblischen, aber zugleich in England ausgebildeten Denkers, die auch im Hindu, der ein großer Yogi war, ein großer Stärke sein Zentrum hatte, und der Macher ist ein großer Kenner, auch weiter Denker und des auch Werkes. Ich bin da Dilettant, ich würde sagen, was ich an dem westöstlichen Teppich sehr bemerkenswert finde. Der Mann ist ein Zeitgenosse Gandhis in etwa. Er beginnt mit einem starken Engagement in der indischen Befreiungsbewegung, auch gerade gegen Arme der Befreiungsbewegung, die bis zu Gewaltakten, Terrorakten wirklich da durchdrang. Und Gandhi hat er dann diese gewaltfreie Bewegung so gestärkt, wie er das getan hat. Das ist durchaus ja auch in yogischen Praktiken teilweise impliziert. Das sagt ja der Yoga des Kriegers, sein eigener Yoga, in dem man gewissermaßen mitten im Kampf, in der Auseinandersetzung seine Weltüberlegenheit zeigt. Das ist die große Grundidee schon in der Bhagavad Gita, wo der Krishna als Wahrlenker den Prinzen berät und ihm sagt, du musst in den Krieg ziehen, nicht dein Herz einhalten, sondern hinein in den Kampf und gerade im Kampf dann deine Konzentration zeigen. Das kann man ja immer schön im Garten zeigen, wenn nichts los ist, aber wenn die Waffen klirren, dann ein Leichen der Einheit und Freiheit zu bleiben, das ist auch nicht schwierig. Das waren auch interessante durchaus in der Bewegungen. Gibt Gandhi, der sich dann da abgespeichert hat, mit Aurobindo, ich weiß nicht genau wann, aber das ist auch nicht so entscheidend, dass um die Jahrhundertwende zu der Grundthese, die Politik kann die Probleme gar nicht lösen, weil ihn dann sehr profitiert in einem Votum formuliert, no politics, also eine Entfaltung von den politischen Streitigkeiten. Das ist uns eine wirkliche Versenkung in die Bewusstseinssphäre gegen die eigene Befreiung, aber eben zugleich Befriedung ist dem Feind, mit dem Gegner, vielleicht sogar mit dem Feind, ermöglicht. Wenn Sie die christliche Nächstenliebe wirklich aus ihrem Kern nehmen, hat sie auch diese Metapher, dann liegt natürlich eine starke, ost-westliche Verbindung. Also, wirklich eine große Idee, die man auch christlich ernst nehmen muss, nicht nur möglich sein, das ist eine, ja, das Zentrum gewissermaßen. Haben wir mehrfach jetzt schon gehabt, liebe Gott, von ganzem Herzen und deine Nächsten, die selbst hier auch diese Kraft in der yogischen Überwindung der vermeintlichen Gegensätze interessiert. Man kann auch immer natürlich ganz stark sehen, dass er hat eine politische Bildung, er ist also stärker, viel stärker als Gandhi, wirklich in sich selber ein Ost-Westlicher Geist, auf ganz hohem Niveau. Deshalb ist bei ihm auch da muss man jetzt auch die Scheingegensätze aufmachen. Bei ihm Positionen finden wir sagen, das ist das Kernstück eigentlich des europäischen Geistes, der europäischen Überlieferung, nämlich die Personalität und die Subjektivität. Die hat er sehr stark in seine integralen Bewusstseinsstufen mit hineingedacht. Der höchste Punkt, der ist uns ja mehrfach begegnet jetzt, als ein Punkt, in dem die Gegensätze oder vermeintlichen Gegensätze eine höhere Einheit finden können. Der heißt in Sanskrit Advaita. Das ist die Vorstellung des Nicht-Entzweiten. Nicht? Advaita. Und vor allem zieht das darauf, dazu ist die hinduistisch-vedische Tradition, dass es sehr langsam kommt zu diesem Gedanken. Geist übersetzen und es ist auch griechisch Senai, Neuma, eigentlich dieselbe Wurzel, selbe Stammwurzel. Das sind ein paar Anzeichen dazwischen. Das ist also der Geist und Rakrit ist die Materie. Nun legt zunächst einmal eine Unterscheidung im Holismus zu den beiden. Und die altgriechischen Texte, die Priestertexte funktionieren auch so, dass man sagt, man muss die Materie, auch die eigene Leibmaterie, wenn ich was überwinden, man muss die äußere Buchstelle Leibmaterie überwinden, um zum Geist zu kommen. Auswendung. Durchsignierung. Denn sie wunderbar interkulturell entsprechen der Gnosis, der Spätantike. Die Gnosis hat genau so letztlich einen Spiritismus gelehrt, der weg will von der Materie. Das kann man dann auch feministisch natürlich oft lesen, das auch letzte Woche schon gedeutet, dass die Materie die Maße und die Mutter ist, aus der der Geist dann als reines Prinzip der dann an seiner Wurzel haftet, aus seiner Geburt haftet, die sich hinaufschwingt in seine Wurzel. Das dann dazu führt, denn bleiben wir mal bei griechischen Moment, dass man sagt, ja, die Materie ist jetzt ganz böse, dass wir überwinden müssen durch einen Sortier, durch einen Retter, der gar nicht mehr an die Materie und die Welt gebunden ist. Die errechte Welt ist eine andere Welt als die Dualismus. Und das ist schon einige Jahrtausende früher ganz ähnlich auch aus dem Leben abzulösen. Ich sage dann, die politischen Ratschläge, das wird jetzt nicht alles in dieser Vorlesung enthalten, aber das ist hochinteressant. Die politischen Ratschläge der altgriechischen Texte oft geradezu zynisch sind. Machtpolitisch, da ist Hobbes friedlich dagegen. Diese altgriechischen Ritter, die sind jetzt zur Sache, wie du deinen Gegner erst die Bogen stimmen sollst, ein Festmahl einladen sollst, dir dann alle möglichen Dolche und Giftschlangen von hinten ins Körper rammen. Da ist dann also Schluss, da ist ein Shakespeare-Schild. Wahlstadt, ein Totenacker da, wenn man das. Und vielleicht dieselben oder ganz ähnliche Autoren, die Schönheit der Versenkung in den Rheingeist lehren. Der Punkt ist jetzt, und das ist für dieses Erweitern, diese Einheit, die auch bei Aurelio in seinem sogenannten Integral geworden ist, große Rolle spielt, vielleicht sogar noch, zwei, drei Sätze noch zu sagen, diese Erweiterung so, heißt jetzt, das ist letztlich gar kein Gegensatz, sondern es ist eine höhere Einheit des geeinten Lebens, des einen Lebens. Und erst wenn ich Gegensätze, die vermeintlichen Gegensätze, aus dieser höheren Betrachtungsstufe zusammen sehen kann, kann ich eigentlich einen Frieden zwischen ihnen gewinnen. Tatsächlich. Der Gegensatz ist selber eine Täuschung des unreifen Geistes. Er sagt mir, das ist so weit weg vom Platonismus, gar nicht, weil Platon überhaupt nicht verstanden ist, wenn man ihn als Valententheoretiker liest. Es ist ganz klar, dass ich die Idee mitteilen muss in dem Einzelnen. Zentrale Topos der Welt ist. So ist dann die Katholismus auch viel näher am Christentum, wie so gemeint gedacht wird. Die Einzelnen haben für sich kein Sein, weil sie haben das Sein durch das innewohnende Leben. Und das nennt Platon der Text. Insofern sehe ich in den großen Zieldialogen Platons, die ich gerade wieder sehe, die sich beschäftigen mit Prägelungen, eine ganz deutliche Verbindung zu diesem Erweitern der Leben und der Sanskrit und Yoga-Welt. Ganz noch haben die genannt, der Herr, der in der 48 akribisch auf griechisch, weil es nicht war, das ist noch viel schöner. Das heißt, die Ideen haben Teil an den Dingen, beziehungsweise die Dinge haben Teil an den Ideen. Nur so sind sie, deshalb sind sie. Und deshalb sind sie bestimmt. Das heißt also, sie haben Teil an der Menschheit, weil die Idee des Menschseins im Einwohner das sein, über ihre empirische Fassung hinausgehen, ist das Ziel. Das ist in ihnen vermutlich und auch in mir nicht vollständig verwirklicht, aber es ist uns die Würde über unsere Einzelheit der Existenz hinaus.
Ja, das war einfach ein kleiner Auszug. Zum einen, weil ich wollte, dass er zumindest ein bisschen sprachlich anwesend ist, und zum anderen, weil dadurch deutlich wird, wie groß die Bandbreite ist. Wie groß die Bandbreite ist und wie groß die Herausforderung damit ist, in gewisser Hinsicht zwischen diesem Dualismus von Geist und Materie, der die große Herausforderung ist, in eine höhere Einheit, in das, was er dort Advaita nannte, zu kommen. Von Sri Aurobindo, auf den er jetzt eingegangen ist, auch deswegen auch der kurze Auszug, weil von ihm der Begriff und auch gleichzeitig das Werk, das Ideal einer geeigneten Menschheit stammt, möchte ich noch ein bisschen eingehen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig für auch die nächsten Tage. The Ideal of Human Unity ist zum ersten Mal 1915, in der Zeit zwischen 1915 und 1918, also auch da wieder sind wir in einer hundertjährigen Resonanz, in Indien erschienen, in der Philosophiezeitschrift Arya, und dann 1955 nochmal in einer aktualisierten Version rausgegeben worden. Und zentrale Themen, die dort behandelt werden, auch einzelne Kapitel, ist die Hinwendung zur Einheit, ihre Notwendigkeit und Gefahren. Und er betrachtet gerade in diesem Werk das eben immer in dieser Doppelperspektive. Einerseits als eine Weltunion, die er sehr stark abgrenzt vom Weltstaat. Ich glaube, dass wir da am Sonntag dann noch stärker darauf eingehen werden. Der Weltstaat, der in gewisser Hinsicht ein Welthegemon darstellt, ist eine ganz große Gefahr in diesem Einheitsprozess. Und gegen den wendet er sich Aurobindo sehr deutlich und vertritt ein Prinzip der freien Föderation. Der freien Föderation der Staaten, der Nationen, also das Prinzip ist praktisch Einheit in der Verschiedenheit. Er geht auch auf den Internationalismus und die Einung der Menschheit ein, auch eine Kritik beispielsweise an die Genese der Vereinten Nationen, welche Rolle die spielt. Und das wird noch ein besonderer Fokus sein, er vertritt dort eine Religion der Humanität. Eine Religion der Humanität, die auf der Seele begründet ist. Und ich finde das in dem Werk das interessanteste Kapitel, ist das 17. Kapitel, und da habe ich ein paar Zitate. Aurobindo schreibt: Die soziale Evolution der Menschheit ist notwendigerweise eine Entfaltung der Beziehung zwischen drei konstanten Faktoren: Individuen, Gemeinschaft verschiedener Art und Menschheit. Diese drei Ebenen sieht er. Die Natur wird stets in diesen drei Phasen und keine von ihnen kann ausgeklammert werden. Sie beginnt damit, dass sie den einen und die vielen in Erscheinung treten lässt, also mit der Gesamtheit und den sie konstituierenden Einheiten. Dann schafft sie Zwischeneinheiten, welche es ohne diese keine volle Entfaltung weder der Gesamtheit noch dieser Einheiten geben kann. Im Typenbereich des Lebens schaffen sie stets die drei Erscheinungsformen Gattung, Art und Individuum. Sie, die Natur, setzt sich über die Einteilung, die sie getroffen hat, auf dem Weg, die sie geschaffen hat, immer wieder hinweg und lenkt die ganze Menschheit hin zum Empfinden ihres Einsseins und zur Verwirklichung, zum Empfinden ihrer Einheit und zur Verwirklichung ihres Einsseins. Also Aurobindo sieht praktisch den Evolutionsprozess nicht nur der Menschheitsgeschichte, sondern der gesamten Welt in gewisser Hinsicht als einen Entwicklungsprozess hin zu einer Einheit, zu immer einer größeren Einheit, die aber eben nicht ein Weltstaat ist und damit in gewisser Hinsicht eine Homogenisierung, sondern sein Verständnis von Einheit ist Einheit in der Verschiedenheit. Diese Gleichzeitigkeit von Einheit und trotzdem Differenz und Verschiedenheit ist seiner Meinung nach die Lösung für die zwischenstaatlichen Konflikte, aber auch innerhalb des Menschen. Und im 34. Kapitel, wenn er über die Religion der Humanität schreibt, geht er explizit auf die Ideale der Französischen Revolution ein. Wenn er sagt, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die großen Ideale der Französischen Revolution, sind drei göttliche Mächte der Seele. Trotzdem ist die Brüderlichkeit der wahre Schlüssel zum dreifachen Evangelium der Idee der Humanität. Die Union von Freiheit und Gleichheit kann nur durch die Macht menschlicher Bruderschaft verwirklicht werden. Man kann sie auf sonst nichts gründen. Brüderlichkeit existiert nur in der Seele und durch die Seele. Sie kann durch nichts sonst existieren. Denn sie ist keine Sache der physischen Verwandtschaft oder eines Zusammenschlusses auf vitaler Basis oder eines intellektuellen Übereinkommens. Also die Grundlage für dieses große Ideal der Brüderlichkeit, sagt Aurobindo, ist die Seele. Und dann erhebt sich natürlich die Frage, was ist die Seele? Und das wird uns auch morgen und auch noch am Sonntag begleiten, der Frage vielleicht ein bisschen nachzukommen. Er sagt weiter, es ist die eigentliche Bedeutung der Religion, dass sie diese Wahrheit praktisch zur Anerkennung bringt, dass sie die Seele im Menschen erweckt und ihn dahin bringt, aus seiner Seele, nicht aus seinem Ego zu leben. Zu dieser Wahrheit muss die Religion der Humanität gelangen, bevor sie im Leben der Menschheit zu ihrer Erfüllung kommen kann. Also diesen Fokus auf die seelische Dimension, auf das psychische Wesen, von dem auch Aurobindo spricht, ist die Grundlage. Ich habe das vorhin das Zitat schon gebracht von Mira Alfasser. Sie sagt nochmal, my only aim in life is to give a concrete form to Sri Aurobindo's great teaching. And in his teaching he reveals that all the nations are essentially one and meant to express the divine unity upon earth through an organized and harmonious diversity. Also auch die Nationen, nicht nur auf die einzelne Seele bezogen, sondern auch Sri Aurobindo spricht im Zyklus der menschlichen Entwicklung von einer Nationalseele, dass auch die Nationen eine Seele haben und dass die nur dadurch, nicht dass sie sozusagen in einen Weltstaat reingezwungen werden, sondern die Diversität in der Einheit gelebt wird. Man könnte also sagen, der große Frieden, diese Perspektive, die hat Desjardins hat vom Omega-Punkt gesprochen, auf den die Evolution hinläuft, ist die progressive Begleiterscheinung und dynamische Verwirklichung des Ideals einer geeinten Menschheit, wobei dieses Ideal gleichzeitig als kybernetischer Sollwert, der praktisch auch als geistiger Attraktor wirkt und die Evolution in diese Richtung zieht und damit ein Attraktor für diesen soziokulturellen Evolutionsprozess darstellt. Also Human Unity wäre dann eine nächste global zivilisatorische Evolutionsstufe im heraufziehenden, heraufdämmernden Zeitalter der Empathie, wie es Röfke nennt. Auf dem Weg hin zum lichten, planetaren Organismus, den der Physiker und Evolutionsforscher Carsten Bresch Monon genannt hat. Das ist er übrigens, Carsten Bresch, und der war so freundlich, uns ein kleines Grußwort für unsere Veranstaltung zu schicken und nur ein paar Zeilen, die ich Ihnen zuschicken bzw. die ich Ihnen vorlesen möchte. Er ist Autor beispielsweise des Werks Zwischenstufe Leben, Evolution, was bleibt von Gott? Und das als Physiker, der den roten Faden der Evolution nachzeichnet und zeigt, wie aus den ersten Strukturen, das erst noch unbelegt, des Anorganischen, dann ein Prinzip zu sehen ist, das immer mehr durch das Prinzip der Integration gekennzeichnet ist. Und dann in der menschlichen Zivilisation zu einem integrierten planetaren Organismus führt, den er Monon nennt. Und das hat er uns geschrieben, er sagt, der Konferenz zum großen Frieden fühle ich mich auch in Abwesenheit sehr verbunden. Es ist mir eine Freude, allen Teilnehmern der Konferenz einen freundschaftlichen Gruß zu senden und Ihrer Konferenz einen großen Erfolg zu wünschen. Ich bin hoffnungsvoll und sicher, dass der große Friede genau wie der Begriff des Monon den zukünftigen Zielzustand der evolutionären Entwicklung unseres Planeten charakterisiert. Nochmal, und ich komme jetzt auch zum Ende, der Verweis auf Platon mit einem Zitat von Harald Säuber, der schreibt: Jener große Friede fordert in der Tat ein, dass man die Spiegelung von Seele und Polis, also von Seele im Sinne von Psyche im Griechischen, von dem eigentlichen Individuum, da werden wir morgen dann noch stärker darauf eingehen, die Spiegelung von Seele und Polis, wie sie Platon erstmals konstituiert, für die politische Philosophie erdacht hat beim Wort. Und Polis, der griechische Begriff für praktisch den Staat, die Stadt, ist heute die Kosmopolis, also praktisch diese eine Weltzivilisation, die Weltgesellschaft, wenn man so will. Das Buch von Frank White, ich habe schon darauf hingewiesen, deswegen nur ganz kurz, der Overview-Effekt ist ein Phänomen, das eben diesen Blick aus dem Weltraum beschreibt und der das so deutlich, glaube ich, wie nichts, auch gerade durch unsere technischen Möglichkeiten, diesen Planeten immer mehr zu vermessen, zu beobachten, uns dieser einen begrenzten Welt ins Gedächtnis ruft. Ja, und in gewisser Hinsicht sind wir hier, wenn man, ich habe extra Auerstedt mal eingegeben in gewisser Hinsicht diesen Zoom, der dann aus dem Weltraum auf den Ort, wo wir uns hier versammelt haben, zeigt. Ja, das mehr will ich gar nicht sagen. Die Overview Meditation haben wir schon gesehen und die werden wir auch bestimmt die nächsten Tage nochmal sehen, auch als Hintergrund für die Tagung. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, noch einen schönen Abend.